In der Tat haben wir 4 Kinder. Großgezogen, soweit wir wissen, soweit man das feststellen kann, alle dem Herrn treu. Heute in einer Woche werde ich noch ein Enkelkind bekommen. Das wissen wir, weil das da so per Kaiserschnitt genommen wird. Und die sind da so, es ist die Frau von Brent, die Amy. Es liegt offensichtlich in ihrer Familie, dass die Kinder spät in der Schwangerschaft nicht sich drehen und also auf die Geburt sich freuen, sondern die wehren sich. Und auf jeden Fall sind sie bei den Gynäkologen vor ein paar Tagen gewesen und mitgeteilt bekommen, also sucht den Geburtstag eures Kindes aus. Und die haben also dann für den 25. September gewählt, also entschieden. Also heute in einer Woche, so Gott will. Zunächst einmal möchte ich in den Raum stellen, Familie, so wie wir dieses Wort verstehen, ist in unseren Landen fast ein Fremdwort geworden. Es gibt viele, viele Arten von Familien. Ich möchte also eingehend uns Mut machen und uns ein bisschen dazu ermahnen, an diese Form der Familie auch jetzt zu denken und festzuhalten. Eben halt, wo die Eltern eine gewisse Rolle praktizieren, klar definiert, auch die Aufgabeneinteilung, er geht arbeiten, sie kümmert sich um die Küche, die Kinder und den Haushalt oder ähnliches. Und bitte verzeih mir, wenn auch da viele, viele Stufungen auch möglich sind in diese Vorstellung, die ich nicht erwähnen werde. Aber wir sollen nicht der Tatsache gegenüber blind sein, dass viele, viele unserer Mitbürger das nicht mehr wollen. Es gibt Familie, 1,8 bis 2 Millionen in Deutschland, die sogenannte alleinerziehende Familien, wo nur eine die Kinder oder das Kind erzieht. Jede 6. Familie ist davon betroffen. Oder es gibt eben halt Familien, die sogenannte Patchwork-Familien, Patchwork, Neudeutsch, also eben halt, wo eine Familie Teil und ein anderer Familienteil zusammengelegt werden und eine oder beide bringen Kinder aus der ersten oder zweiten oder dritten Ehe und die bilden dann noch eine andere Ehe. Die Experten sagen, dass jede 5. Familie in Deutschland ist so eine Patchwork Family, also eine zusammengesetzte Familie. Und wenn diese Entwicklung weitergeht, und die wird auch weitergehen, dann hat diese Form der Familie sicherlich in wenigen Jahren sogar die Überzahl. Es gibt auch Shuttle-Familien. Also verzeih mir diese Worte, aber das sind also auch in den deutschen Nachschlagwerken auch vorhanden. Shuttle, kennen wir vom Flughafen, oder? Shuttle-Bus, Shuttle-Tram oder Shuttle-Zug. Also zwischen einem Terminal zum anderen Terminal, die pendeln hin und her. Shuttle nennt man das, ne? So Pendelfamilien. Kennen wir, also der eine Elternteil wohnt in Zürich, ich blicke dich nur an so, und der andere in Köln und die teilen sich eben halt die Zeit untereinander und die reist dahin oder er reist dorthin und einer bringt die Kinder manchmal mit und wie auch noch immer. Das ist Familienleben für sie. Ja? Manchmal sicherlich unumgänglich, je nachdem wie die Arbeitssituation ist, aber nicht empfehlenswert und sicherlich nicht auf lange Zeit. Schwulen oder Lesben bilden auch Ehen, adoptieren Kinder, ne? Geben ihnen einen Namen, die wollen heiraten, Sorgerecht ist damit geregelt, also es gibt alle Arten von Familien. Und ich denke, wir es ist sehr wichtig, dass wir in unserer Gesellschaft gegen den Strom schwimmen. Ne? Und dass wir eine normale Familie befürworten. Und falls wir Kinder dann haben, dass wir auch nicht nur das befürworten, sondern dass wir so eine Familie auch sind. Was nicht anders bedeuten, als wie wir gestern Abend gehört haben, dass wir eben halt uns von Gott führen lassen, uns unter seine Führung stellen und dass wir dann andere Werte befürworten und andere Werte in unserem Leben haben als die der Gesellschaft. Familie ist nicht einfach eine mögliche Lebensform für das Zusammensetzen von Mann, Frau und Kinder. Auch wenn der Trend zum Singles-Dasein absolut hoch in Mode ist, die von Gott gewünschte Form des Familienlebens zwischen Mann und Frau und Kinder, ich glaube, das also dürfen wir zur Kenntnis nehmen. Was auch nicht immer so einfach ist. Aber ich möchte uns, also ich weiß nicht, also wie es bei dir in deinem Herzen ist oder wo wir arbeiten, aber wir haben da entgegenzuwirken. Als ich das Thema las, habe ich spontan gedacht, also 10 Kinder, das ist zu viel. Da sind wir überbevölkert. Obwohl, also heute am Frühstückstisch, also habe ich von Karl Carlos also gehört, also wie war das, sein Opa oder Vater, 16 Kinder oder 13 oder etwas in die. Und es gibt auch sicherlich Familien auch hier in Deutschland, die mehr als 10 Kinder haben. Aber ein Kind wäre zu wenig, oder? Dann sterben wir aus. Ja, ganz klar. Aber ich denke, es geht ja nicht um die Zahlen, es geht um diese Spannung innerhalb unserer Entscheidungsmöglichkeiten, was wir tun und wie wir mit Familie leben, wie viel Zeit, Energie, Geld und Interesse wir investieren, wie viel Aufwand darf ich, soll ich, muss ich aufbringen, wie viel Einsatz ist zu viel und wie viel ist zu wenig. Zunächst einmal, wenn wir verheiratet sind und wenn wir Kinder haben, dann ist die Spannung in unserem Leben unausweichlich. Spannung zwischen Privilegien und Pflichten. Darauf hinweisen also mehrere Stellen. Epheser 5, 28. Männer sind verpflichtet, schuldig, ihre Frauen zu lieben, sagt er. Oder 1. Korinther 7. Na, wer eine Frau hat, der kann, ist nicht frei. Der muss sich also um sie auch kümmern. Ja? Oder wie wir gehört haben, 1. Timotheus 5. Also wer für seine Familie nicht sorgt, na, das ist schlimmer als ein Ungläubiger. Ja? Also das sind schon Pflichten und Verantwortungen. Und ich denke, damit wir alle angesprochen sind, nicht nur Familienväter, geht es ja auch um die Spannungen, die wir erleben, auch mit unseren Eltern oder Großeltern oder allein unsere Frau. Ich sprach mit Dieter Alten jetzt letzten Samstag und ich bin so froh, dass er nicht gekommen ist. Seid ihr nicht froh, dass er nicht hier ist? Dass er bei seiner Frau geblieben ist? Und sicherlich musste er das abwägen. Komme ich? Genieße ich? Bringe ich mich ein? Oder bleibe ich bei meiner Frau? Habe ich diese Verantwortung? Ich will die wahrnehmen. Oder dass Larry Sullivan nicht hier ist, dass er in den Staaten ist und kümmert sich um seine Mutter, weil sein Vater verstorben ist. Ich bin froh, dass er nicht hier ist. Dass er diese Verpflichtung annimmt und wahrnimmt und in der Abwägung sich dafür entschieden hat. Also wir werden nie so aus dieser Verantwortung entlassen. Aber ich möchte jetzt ein paar besondere Bemerkungen machen für Ehemänner und Familienväter, denn ich glaube, das sind die meisten von uns. Aus den anderen Vorträgen haben wir uns gesehen, wir tun uns sehr schwer zwischen Privilegien und Pflichten. Geld würden wir gerne haben, oder? Aber die Verantwortung, mit diesem Geld umzugehen, das ist eine andere Sache. Oder Macht und Ansehen würden wir alle gerne haben, aber damit recht umgehen, das ist also ein ganz harter Nuss. Familie, Frau, würden wir gerne haben, oder? Sexuell befriedigt werden, emotionell befriedigt werden, erfüllt werden. Wollen wir alle gerne haben. Aber die Verantwortungen und Pflichten, die Frau zu lieben, nicht nur Vater werden, sondern auch Vater sein, das sind diese Spannungsfelder, in denen wir auch leben. Und hierin erkenne ich einfach immer wieder mal in meinem eigenen Herz und auch in den Herzen von vielen anderen Männern, mit denen ich also jahrelang gesprochen habe und mit denen ich lebe, vielleicht mal eine Art Urspannung. Ich werde sie einfach Urspannung nennen. Wir wollen und wollen nicht. Es ist so wie die Vera Ruberg, also bei uns in der Kölner Gemeinde, also ehemalig aus Hamburg, die war jahrelang ledig, die hat also eine Stelle als Lehrerin in der Berufsschule bekommen in Bonn, und sie sagte uns vor kurzem, als ich da saß und lehrte und da am Rhein entlang, also habe ich die Frauen gesehen, wie ihr Kinderwagen geschoben haben, und ich in dem blöden Klassenzimmer mit den jungen Erwachsenen mich rumgeschlagen habe. Ich habe gedacht, was für ein Leben, Mann. Nachmittags einfach spazieren gehen mit dem Kind. Bis sie natürlich verheiratet war und zwei wirklich aktive Kinder hat. Oh, sie sagte, wie konnte ich so doof sein? Ne? Ich würde so gerne nur Lehrerin wieder werden. Ne? Aber so ist es. Ne? Wir alle, wir haben irgendwie so Vorstellungen, es wird toll sein, wenn wir Vater sind, wenn wir Mutter sind, und dann, dass wir rumschlagen müssen mit diesem Kackewindeln und mit diesem Schreihals und mit Kindern, die nicht schlafen wollen oder wie auch noch immer. Das ist was anderes. Geht es dir nicht auch so, dass manchmal ist, dass du lieber eine Bibelstunde vorbereiten würdest, als dich mit den Kindern rumschlagen? Es wäre viel einfacher, Dinge zu tun, die du gerne tun möchtest, als dich also den Kindern widmen? Ich glaube, das ist diese Urspannung, die in unseren Herzen vorhanden ist. Ich glaube, das ist das, was Jesus auch in uns offenbart und wo wir alle Probleme haben. Wir wollen manchmal einfach nicht. Wir sind zwar in der Welt, und manchmal wollen wir auch von der Welt sein. Wir können das anders ausdrücken. Wir wollen Gottes Führung genießen und tun und lassen, was wir wollen. So in diese Spannung leben wir alle, irgendwie. Und ich denke, das ist gut, dass wir das zur Kenntnis nehmen, dass das Faktum ist. Ich weiß nicht, also viel Rat dazu geben, als in dich zu kehren, Buße zu tun, vom Neuen entscheiden, will ich oder will ich nicht? Will ich Ehemann sein? Will ich Familienvater sein oder nicht? Denn wisst ihr, ich glaube, das ist also ein Urproblem in der Kindererziehung und auch in dem Eheleben. Frau und Kinder und Beobachter von außen können sehr schnell feststellen, ob du Ehemann vom Beruf bist und Familienvater wirklich gern bist. oder ob das wirklich nur aus reiner Pflicht erfüllt wird. Und da ist ein ganz großer Unterschied. Ähnlich wie beim Christsein, oder? Ob wir einfach dem Herrn folgen, naja, weil es vielleicht nicht anders besser ist oder eben halt, weil wir es müssen, oder ob wir gerne mit dem Herrn gehen, dass wir uns wollen unter seine Führung stellen. Dass wir wollen von ihm lernen. Welten liegen dazwischen. Nun, wie äußert sich diese Urspannung? Das habe ich mir also einfach überlegt. Wie kann man das feststellen? Erstens, warum haben die Deutschen so wenig Kinder? Muss man sich fragen. Muss man einfach sich fragen. Das ist nicht nur eine Frage des Geldes. Unsere Regierung, die peppeln das Kindergeld immer wieder hoch und also es bringt es einfach nicht. Es ist nicht eine Frage des Geldes. Es ist eine Frage der Ideologie. Kinder, wie war das? Stören. Die stören den Ablauf meines Lebens. Ich kann ja nicht mehr machen, was ich will. Ich kann nicht dorthin reisen, wo ich will. Ich würde gerne mal einen Porsche fahren, aber ich habe 4 Kinder. Ne? So in etwa. Ne? Stimmt nicht, also ich würde nicht. Ne? Aber viele denken so. Ne? Wir können uns das nicht leisten. Und. Gott denkt anders. Kinder sind ein Segen. Das muss bei uns auch rein. Kinder sind ein Segen. Und selig ist der Mann, dessen, wie heißt es also, Köcher voll ist, ne? Psalm 127. Also ich denke, das äußert sich darin. Auch vielleicht unter uns Christen. Dass wir einfach meinen, eins ist dicker, ne? 2, wenn es hochkommt. Denn wehe, wenn unser Leben arg gestört wird. Ich denke auch, dass durch ein Schubladenverhalten, ich nenne es einfach Schubladenverhalten, in unserem Leben vorhanden ist. Was ich damit meine ist, ähnlich wie unter den Juden zur Zeit Jesu. Dass Religion mehr eine Form war, aber dass die Religion die Menschen nicht geformt hatte. Ich zitiere jetzt also einen Satz oder beziehungsweise ein paar Gedanken aus einem Buch von Norman, der heißt Chuck, ein ganz komischer Name. Es ist ein sehr gutes Buch auf Englisch, Leading the Congregation, Caring for Yourself While Serving the People. Und er ist also unter sehr vielen Gemeinden tätig als Berater und er schreibt Folgendes. Bitte, es geht nicht um diese Gemeinschaft, die er hier jetzt erwähnt, wie wir gleich sehen werden. Eine Gruppe kann sich in ernsthaftem Konflikt befinden, und dennoch die Frucht des Geistes hervorbringen. Oder eine Gruppe kann schnell wegen Unterschiede, Feindschaften, Streitigkeiten, gehässiges Reden und Unordnung hervorbringen, während sie für sich eine geistliche Haltung geltend machen wollen. Diese würden nie einen Sonntagsgottesdienst verpassen. Aber sie beten einen schattigen Gott an und praktizieren eine dunkle Geistlichkeit. Zum Beispiel, es gibt eine gewisse charismatische Geistlichkeit, ausgedrückt durch Dinge wie Zungenreden, Prophezeiungen und Heilungen. Dennoch, nachdem wir als Konfliktschlichter mit verschiedenen charismatischen Gemeinden gearbeitet haben, stellen wir Folgendes fest, dass nicht alle, die diese charismatische Geistlichkeit praktizieren, in das Wesen Jesu geformt wird oder werden. Ganz im Gegenteil sogar. Manche können sich sehr unchristlich verhalten,
wenn sie ihren Weg in der Gemeinde nicht durchsetzen können. Konfrontiert wegen ihrer Haltung erwidern sie oft: Ja, wenn du geistlicher gesinnt wärest, würdest du wissen, dass Gott uns, Klammer auf, euch nicht, Klammer zu, führt. Das Gleiche kann von anderen Gemeinschaften auch gesagt werden. Wie kann dies sein? Weil viele Gemeinden den Korpus oder Form ihrer Geistlichkeit lehren, ohne von ihr selbst geformt zu werden. Kann nicht das Gleiche von vielen Familien gesagt werden? Dass wir eine gewisse Geistlichkeit praktizieren, die uns nicht formt in das Wesen Jesu? Ich habe letztes Jahr erwähnt, auf der Männerfreizeit in einem Vortrag, dass wir Männer sehr häufig bereit sind, sage ich mal so, für unsere Frauen zu sterben. Aber einkaufen zu gehen mit ihnen, fällt uns schwer. Oder es tut uns keinen Abbruch, also in der Gemeindeversammlung zu beten. Aber zu Hause mit unseren Frauen zu beten, ein Gebetsleben zu führen, dass diese Geistlichkeit zu Hause auch greift. Jetzt versteht ihr, warum ich das gesagt habe, Schubladen. Na, dieses Schubladendenken, Schubladenverhalten. Weil wir mal so sind und mal so anders. Und bei vielen von uns ist es so, dass wir meinen, in der Familie hätten wir die Freiheit, uns zu benehmen, so in etwa wie wir wollen. Und das zeigt mir, dass wir vielleicht in einer Urspannung leben, die noch nicht in unserem Herzen geklärt ist. Es ist äußerst wichtig, dass wir unsere Frauen und Kindern die erste Früchte unseres Lebens mit Gott widmen und geben. Die sind unsere primäre Arbeitsfelder im Reich Gottes. Wenn es da nicht klappt, also wo soll es denn sonst klappen? Ich werde nie vergessen, also solche Zitate habt ihr auch tausendfach gehört, die Gemeinden sind nur so stark wie ihre Familien, wie die Ehen. Und ich bin lange genug mit meinen Beinen auf dieser Erde zu wissen, dass in vielen euren Ehen es auch nicht gut aussieht. Egal, was ihr behauptet. Es sei denn, dass ihr gerade diese Schar die Ausnahme bildet. Ich bin immer wieder schockiert darüber, dass Jesus sehr wenig Form angenommen hat im Familienleben. Auch unter gläubigen Menschen. Und jetzt rede ich nicht von 30 Minuten Andacht am Tag, ich rede einfach von Gesinnung, Verhalten, Umgang miteinander, Respekt, wirklich liebevoller Umgang miteinander. Es geht ja nicht so sehr jetzt in diesem Vortrag, was und wie und wann, sondern die Einstellung dazu. Und ich stelle einfach diese Frage an euch. Das könnt ihr nur persönlich für euch beantworten. Wollt ihr wirklich das sein? Das ist eine Entscheidung, die immer wieder getroffen werden muss. Will ich das sein? Ich glaube, auch eine dritte Äußerungsform, diese Urspannung, ist eine gewisse Priorität denken. Wir haben oft gehört, vielleicht selbst gepredigt, man muss Prioritäten setzen im Leben, oder? Dann fangen wir an. Zuerst Gott und dann was kommt? Vielleicht, bitte? Gemeinde oder hier war Familie, also müssen wir also abwägen vielleicht mal.
Gott auf jeden Fall, dann Familie oder Gemeinde und dann Familie und dann Beruf, dann Hobby, Freizeit, irgendwann mal ganz zum Schluss, ne? Ne? Ich denke, das also ist sehr gefährlich, dass wir einfach so denken, zunächst einmal. Peter Drucker, also ein Autor, schreibt, bis zum 20. Jahrhundert war das Wort Priorität immer nur im Singular benutzt worden. So ähnlich wie Überleben, ne? Das ist höchste Priorität, ne? Für Christen gibt es auch nur eine, oder? Und ich glaube, das ist das Problem. Es geht ja nicht Gott und dann könnten wir die einteilen, wie wir wollen. Familie, Gemeinde, Beruf und ich und Hobby und wie auch noch immer. Olivier, Roland, Wolfram haben alle, Stefan auch, alle gesagt. Matthäus 6, 33, oder? Das ist die Priorität. Höre das Endergebnis des Ganzen, oder? Fürchte Gott und halte seine Geboten. Und ich denke, das ist da, was Jesus dem reichen Kornbauer sagen wollte. Nicht, du bist also blöd, dass du eine gute Ernte gehabt hast, dass du also alte Scheune abgerissen hast, dass du neue gebaut hast, dass du vorgesorgt hast. Nein, nein. Die Rahmenbedingungen seines Lebens stimmten einfach nicht. Und ich denke, so sollen wir das verstehen. Also ob wir hier einen Bilderrahmen hätten. Und der Rahmen ist Gott selber. Und innerhalb dieses Rahmens findet ja, das Bemalen unseres Lebens mit Familie, mit Gemeinde, mit Beruf und mit Freizeit und alles andere. Und wo wir das außerhalb dieses Rahmens bewegen, dann haben wir Schwierigkeiten. Also vielleicht, um an dieses Motto zu denken, erst wenn die Herzen im Himmel sind, habe ich sinnvolle Beine auf die Erde. Erst wenn mein Herz Gott gehört, hat es Sinn, das, was ich mit meinen Beinen und Händen und Munden auch tun, egal was ich tue. Egal. Was nützt es uns, wenn wir die ganze Straße bekehren und unsere Kinder verlieren? Wenn wir nicht verstanden haben, dass auch unsere Kinder innerhalb des Rahmens auch passen und auch unsere Frau und Familienleben. Was nützt es, wenn wir tolle Dinge verrichten und wenn wir Schaden nehmen an unserer Seele, wenn wir nicht wachsen persönlich, wenn wir aufgefressen und aufgerieben werden durch Betriebsamkeit, manch von uns durch unsere eigene selbst aufgesetzte religiöse Betriebsamkeit. Ich sage es einfach mal so, meine Frau und Kinder, die dürfen nicht das Opfer auf dem Altar meine persönliche religiöse Betriebsamkeit sein. Das darf nicht geben. Man kann es anders fragen. Wessen Joch trage ich? Und oft in diese Spannungsfelder, von denen wir reden, wie viel ist zu viel und wie viel ist zu wenig, haben wir unser eigenes Joch auferlegt. Und komischerweise, Jesu Joch verspricht uns nicht Hektik und nicht Betriebsamkeit, sondern sehr komischerweise Ruhe. Und wenn wir so beschäftigt sind und so hektisch sind, dass wir keine Zeit haben für die wesentlichen Dinge, dann das ist zu viel. Eindeutig zu viel. Und da ist zu fragen, ob, ja, wessen Joch tragen wir denn da? Wie komme ich mit diesen Anforderungen des Alltags zurecht? Wie viel ist zu viel und wie viel ist zu wenig? Ganz einfach gesagt,
in dem Aufatmen, in der letzten Ausgabe, stand dieses Zitat. Wer seine Kinder als Hindernis für seine wahre Entwicklung ansieht oder sie als Entschuldigung für seine Trägheit nutzt, bei dem wird nicht viel passieren. Das heißt, Kinder können ein Vorwand sein für unsere eigene Trägheit. Die können ja auch benutzt werden und dann ist das zu viel. Und da muss jeder sich fragen. Wenn ich so beschäftigt im Beruf oder Gemeindeleben bin, um ein göttlicher Elternteil zu sein, da muss ein Nein her. Ganz eindeutig. Und hierin liegt natürlich auch ein weiteres Problem in der Formulierung ein göttlicher Elternteil. Was ist denn das überhaupt? Da müssen wir überhaupt fragen, was es heißt, dann Vater zu sein und was das wirklich bedeutet. Und da können wir natürlich von unserem Vater Gott vieles lernen oder alles von ihm lernen. Ich möchte also ein paar praktische Dinge angehen jetzt in diese Frage, wie komme ich mit den Anforderungen des Alltags zusammen, in diese Spannung. Selbst wenn wir die Urspannung, wie ich dargestellt habe, beseitigt haben oder beziehungsweise, dass wir damit gut umgehen können, dass unser Herz Gott gewidmet ist und dass wir ihm lieben von ganzem Herzen, haben wir immer noch diese Spannung. Eine Antwort. Ich denke, wir sollten uns von Gott die Fähigkeit schenken lassen, Nein sagen zu können. Denn Gott überlädt uns nie mit so vielen Aufgaben, dass wir darunter kaputt gehen. Solche Lasten stammen meistens von uns, aus unseren eigenen inneren Zwängen. Und oft kombiniert mit emotionellen Unfähigkeiten, Nein sagen zu können oder eben halt von Druck von anderen Menschen. Manchmal fällt es uns einfach schwer, Nein zu sagen. Gewisse Umstände, die Erwartungen von anderen Menschen, aber häufig spielt unser eigener Stolz die größte Rolle. Oder die Angst, nicht anerkannt zu werden. Wenn wir Nein sagen, was werden die Leute denken, wenn ich in eine, sage ich mal so, eine Aktivität ergreife, die keine Aktivität ist, die kein Erfolg bringt, zum Beispiel still sein und beten. In unserer Gesellschaft, das ist also, taugt nicht viel, ne? Wir Männer leiden unter diesem sehr, denke ich mal. Wir haben diese Vorstellung, wessen Terminkalender voll ist, der ist ein ganz wichtiger Mann. Ein ganz wichtiger Mann. Ich kriege kaum noch einen Termin bei dem. Da sollen wir das überlegen. In diesem Spannungsfeld ist Fleiß und Beschäftigung nicht die Hauptfrage, es ist nicht die einzige Frage. Selbst wenn wir Tag und Nacht arbeiten, selbst wenn wir das tun, was uns sinnvoll und wertvoll erscheint, bleibt die Frage offen, ich greife zurück auf das, was gestern Abend gesagt wurde, ob wir die Arbeit tun, die uns von Gott zugeordnet ist. Und oft ist das zweierlei. Fieberhafter Dienst für Gott kann sogar Flucht von Gott sein. Vor kurzem kam ein junges Ehepaar, ich sag mal, bei mir in die Beratung, bin noch nicht ganz ausgebildet jetzt, aber ich bin auf dem Weg. Die haben ein Problem. Ganz nettes, junges Ehepaar, kenne ich schon seit einigen Jahren. Nicht in der Gemeinde, also keine Sorge, also nicht bei uns auf jeden Fall in der Gemeinde. Wir haben ein Problem. Wir haben keine Lebensfreude aneinander. Wir scheinen also einfach zu leben für die Arbeit. bla bla bla, kennt ihr so ähnliche Fälle. Dann habe ich angefangen zu fragen, ja, erzähl mir, wie ist es? Also, ja, wir leben bei den Eltern des Mannes im gleichen Hause und da ist eine offene Treppenhaus und naja, und es ist sehr günstig da zu leben und so weiter und so fort. Und dann ich sagte, na, erzähl mal, was ihr macht unter der Woche. Ja, sonntags natürlich und dann montags haben wir Chor und Dienstag haben wir Jungschar und Mittwoch haben wir Bibelhauskreis und dann donnerstags haben wir Vorbereitung für die Gemeindezeitung und da war mir klar, ne? Als die wirklich zusammen waren und Zeit hatten miteinander, es war ihnen so ein Fremdwort geworden, sie konnten nicht miteinander umgehen. Sie haben das verlernt. Die waren so beschäftigt mit göttlichen Dingen, dass sie einander vernachlässigt hatten. Und ihre Ehe war einfach nicht mehr in Ordnung. Okay, was habe ich gesagt? Was sollten sie tun? Ja? Ganz konkret. Also erstens ausziehen. Haben sie gemacht. Das ist schon, also vorige Woche ist gemacht worden. Ne? Und natürlich weniger tun. Aber weniger tun ist eigentlich nicht das Ziel. Ne? Man kann auch Termine streichen im Terminkalender und im Herzen immer noch unruhig sein und aufgewühlt sein. Die Fähigkeit, einfach Nein zu sagen, ist sehr wichtig. Und dass wir dann diese, ich sag mal so, behauptete Geistlichkeit sehr stark unterscheiden von praktizierender Geistlichkeit. Geübte Geistlichkeit. Und hier hilft nur, denke ich mal, die Glaubensüberzeugung, dass das, was ich tue, das ist, was Gott will, dass ich tue. Ruhe und Frieden mitten im Alltagssturm ist nur möglich durch die Verbindung mit Jesus. Amen? Jawohl? Bewährten Sinn bewahrst du in Frieden. Also bewährten Sinn, Jesaja 26, bewährten Sinn heißt einfach, denke ich mal, so eine beständige Gesinnung. Bewahrst du in Frieden, weil er auf dich vertraut. Das ist das, was Jesus uns zu schenken vermag. Auch wenn die Kinder schreien, auch wenn mehrere Windeln voll sind und auch wenn das Telefon klingelt und auch alles andere, auch wenn es wirklich um uns stürmt, vermag Jesus uns seine Ruhe zu geben. Und das ist natürlich, wie komme ich mit diesen Anforderungen zurecht? Dann in Jesus. Die Wurzel aller Sünde ist die Selbstständigkeit, Autonomie, in Unabhängigkeit zu leben, von Gott zu leben. Einer hat gesagt, die schlimmste Sünde ist Gebetslosigkeit. Wenn wir nicht im Gebet sind, vermitteln wir, sagen wir, leben wir diese Botschaft. Wir brauchen dich nicht. Wir kommen alleine zurecht. Und Jesus lebte ganz anders. Wisst ihr, dieses Bild, Gleichgewicht, Balance zu haben, also das ist auch, das ist okay. Aber wenn wir Jesus anschauen, der lebte nicht immer so ein ausbalanciertes Leben. Er hat da so Überstunden über Überstunden gemacht. Ne? Der hatte also an Tagen sehr wenig geschlafen. Der ist an manchen Tagen sehr früh aufgestanden. Der hat 40 Tage gefastet, also nicht gegessen. Er hat also Mahlzeiten verpasst, weil er einfach so beschäftigt war. Und zu meinen, dass wir einfach alles kontrollieren können und alles also im Balance halten können. Ich denke, wenn wir im Glauben sind, manchmal fordert uns Gott heraus, nicht balanciert zu leben. Aber dennoch sehen wir nie bei Jesus, oder erhalten wir dieses Bild von ihm, dass er sich immer am Limit seiner Kräfte gelebt hätte. Er ist nie ausgepowert gewesen. Und er wusste das irgendwie zu regeln. Mal sehr intensiv zu leben. Sehr. Und dann eben halt sehr intensiv zu ruhen. Und vielleicht das ist die Kunst dann. Wir erhalten von ihm folgende Aussagen, folgende Bilder. Das können uns vielleicht mal helfen. Das Ziel bei Jesus war nicht Balance. Das Ziel war, den Willen meines Vaters zu tun. Und wir sollten das hinter die Ohren schreiben. Es geht ja nicht darum, dass wir immer aktiv sind, das tun, was Gott will, dass wir tun. Gestern Abend haben wir gehört, Jesus hat nicht als autonom gelebt. Er war geklebt an der Seite Gottes. Wie hast du das ausgedrückt? Fand ich sehr gut, Wolfram. Dicht. Dicht. Kein Haar dazwischen. Ne? Wunderbar. Er hat einfach sich verstanden als Partner mit Gott. Und auch das sollen wir begreifen. Wir sind Junior Partners. In the Marty. Wir sind Junior Partners. Er ist der Senior Partner. Ne? Und er ist da zu helfen, dass wir unsere Verantwortungen erfüllen. Aber wir sind Partner. Es geht ja nicht darum, dass ich tue, was ich will und er tut, was er will, sondern ich sollte mich angleichen. Und ich lebe einfach nicht autonom. Ich finde das manchmal vielleicht in unserer Gemeindearbeit das Schwierigste, die schwierigste Arbeit, die wir zu verrichten haben. Stille zu sein, zu warten, Gott zu bitten, Herr, zeige uns, was wir tun sollen. Und nicht, wir denken, was wir tun sollen und dann bitten Gott um seinen Segen. Das war Johannes 4, 34. Das Ziel ist also, den Willen des Vaters zu tun. Johannes 5, 30. Johannes 8, 28. Ich tue nicht aus eigener Kraft. Ich tue nur das, was ich abgeschaut habe, was ich gehört habe von meinem Vater. Wir können von Jesus lernen Folgendes. Er wusste, woher er ist und wohin er geht. Johannes 8, 14. Das heißt für mich, sein Leben war ausgerichtet auf das Ziel hin. Er hat nicht wahllos und ziellos gelebt. Oswald Chambers hat es so formuliert: Wir müssen anfangen mit dem Ende im Sinne. Ja. Die Ewigkeit soll meine Gegenwart bestimmen. Ja, oder? Und wenn wir die Tätigkeit als Familienväter vor Augen führen und Ehemänner, dann sollten wir das Endziel eigentlich im Vorfeld rücken. Das soll unser Handeln bestimmen. Ich lebe in dem Bewusstsein, dass ich vielleicht in absehbarer Zeit eine Frau nicht mehr habe. Aber das tue ich schon seit langem. Und das tun wir gegenseitig. Und das haben wir mit unseren Kindern auch so praktiziert. Und das verleiht natürlich Bedeutung des, was ich tue. Das hilft mir abzuwägen, ist es sinnvoll, zu Hause zu bleiben oder quer durch Deutschland zu fahren, um ein Basketballspiel von meinem Sohn anzuschauen oder von meiner Tochter. Oder nach Österreich oder nach Kroatien und die Kinder mitnehmen. Wofür und wozu und auf wen hin leben wir? Jesus wusste das. Und deswegen konnte er sagen, nee, das mache ich jetzt nicht. Die Zeit ist noch nicht da. Das ist also nicht so wichtig. Auch wenn es dringlich ist, aber es ist nicht so wichtig. Ein vierter Punkt. Jesus betete.
Neue Erkenntnis, wa?
Ich weiß, meine Zeit ist um meine Mitte. Gebet ist für Vorbereitung. Ich werde immer wieder daran erinnert, Nehemia hat 4 Monate, also nicht am Stück, gebetet und gefastet. Als er diese Nachrichten gehört hatte, wie es in Jerusalem zugeht. Und er sagte, was sollen wir denn tun? Was soll ich tun? Was willst du, dass ich tun, Herr? Und dann im 2. Kapitel, Vers 12, sagte, jetzt, ich rück nicht aus mit dem, was Gott mir ins Herz gegeben, was ich tun soll für Jerusalem. Was Gott mir ins Herz gelegt hat, zu tun. Und diese 4 Monate, denke ich mal, dienten der Vorbereitung. Und oft im Leben, wie auch gestern Abend gesagt wurde und wie wir alle gemacht haben, wir haben Entscheidungen getroffen aus dem Bauch. Gott war hinten dran. Umgekehrt sollte es sein. Gebet ist wirklich für Gemeinschaft mit Gott. Ich möchte also diese, zumindest eine Stelle aus Hiob lesen. Wenn wir überlegen, wie komme ich mit den Anforderungen des Lebens, des Alltags zurecht, hören wir folgende Worte. Jedoch ist es der Geist der Menschen und der Atem des Allmächtigen, der sie verständig werden lässt. Ich bin dumm. Ich bin saudoof. Wirklich. Ich habe ja nur 4 wunderbare Kinder und unverheiratete Kinder und jetzt Enkelkinder, weil Gott gnädig ist. Und weil ich eine Frau habe, die über die Jahre gebetet hat und mir geholfen hat, auch beten zu lernen. Denn Gebet ist Gemeinschaft mit Gott. Und nur Gott kann uns diese Weisheit verleihen. Ich kann keine kluge Worte jetzt geben. Gott kann uns diese Weisheit ins Herz legen. Dazu dient Gebet. Gebet dient auch der Erneuerung der Sichtweise. Wie Paulus sagt im 2. Korintherbrief. Also diese Dinge, die sind zeitlich. Das Sichtbare ist zeitlich. Dafür leben wir nicht. Wir leben für die Ewigkeit. Wir leben für das, was unsichtbar ist. Gebet dient auch der Erneuerung und Erinnerung der Verheißungen Gottes. Ich war so dankbar für die Andacht heute in der Früh. Gott hört uns. Das ist eine Verheißung. Nun, ich will nicht also aufhören, ohne ein paar praktische Tipps zu geben. Ich habe also oft in meinem Leben, Familienleben, mit Leben verbunden. So war ich also Basketballtrainer an der Grundschule, Sportlehrer an der Grundschule 15 Jahre lang. Nicht umsonst. Ich meine, ich wurde nicht bezahlt. Aber da habe ich Gemeinschaft mit meinen Kindern gehabt. Im Vereinsleben. Also mein Tipp ist, geh hin, wo eure Kinder sind. Und lasst die Kinder in eurem Leben involviert werden. Schließe da nicht aus, wo da eine Verbindung möglich ist, mach das. Ne? Binde sie ein. Es ist nicht umsonst, dass die 4 Kinder in Schwarzwald-Eckhaus waren. Ne? Das ist immer eine kostspielige Sache. Hunderte und Hunderte von Mark, Tausende von Mark über die Jahrzehnte sind da in den Boden gesetzt. Ne? In Leben investiert. So muss man das sehen. Und das kann man machen. Okay. Gibt es eine magische Zeit, wo unsere Kinder für ihr Leben selbst verantwortlich sind? Also ich lese jetzt einen kleinen Aufsatz, der mir zugesteckt wurde. Gibt es diesen wunderbaren Moment im Leben, wo die Eltern distanzierte Beobachter ihrer Kinder sind, wo sie sagen können, das ist doch ihr Leben? und nicht dabei empfinden? Als ich 20 war, stand ich in der Notaufnahme des Krankenhauses und wartete darauf, dass der Notarzt die Platzwunde meines Sohnes zunähte. Und ich fragte, wann hört man auf, sich Sorgen zu machen? Und die Krankenschwester erwiderte, ja, wenn die Kinder nicht mehr in diesem Unfallalter sind. Meine Mutter war dabei. Und meine Mutter, die schmunzte leise vor sich hin, aber sagte nichts. Als ich 30 wurde, saß ich als Beobachter im Klassenzimmer meiner Tochter. Ach, sie redete unentwegt, störte den Unterricht, war unkonzentriert und zappelig. Ich konnte mir ihre Zukunft als Toilettenfrau schon als gesicherte Tatsache sehen. Und ob die Lehrerin meine Gedanken lesen konnte, sagte sie mir, seien Sie nicht so besorgt. Alle Kinder gehen durch solche Phasen durch. Aber irgendwann werden sie darauf zurückblicken können und ihre Kinder genießen. Meine Mutter, die schmunzte leise vor sich hin, aber sagte nichts. Als ich in meinen 40ern war, brachte ich sehr viel Zeit mit Warten. Warten auf ein Telefonat. Warten, bis die Kinder nach Hause kamen. Warten auf ein Gespräch. Ein Freund sagte mir, die Kinder, die versuchen sich selbst jetzt zu finden. Hört auf, dich Sorgen zu machen. In einigen wenigen Jahren werden sie erwachsen sein. Und meine Mutter schmunzte leise vor sich hin, aber sagte mir nichts. Bis ich endlich 50 wurde, hatte ich es dick gesagt, immer verletzlich zu sein. Ich habe mich immer Sorgen über die Kinder gemacht. Aber da war jetzt etwas Neues dazu gekommen. Ich konnte gar nicht eingreifen. Ich konnte nichts ändern. Ich hörte nicht auf zu leiden, wenn meine Kinder Fehler gemacht haben. Auch wenn sie frustriert waren, das quälte mich auch. Und ich blieb involviert in ihren Enttäuschungen. Und meine Mutter, die schmunzte leise vor sich hin, aber sagte nichts. Meine Freunde sagten mir, wenn die Kinder dann verheiratet sind, könnte ich aufhören, mich Sorgen zu machen. Ich konnte endlich wieder mein eigenes Leben wieder führen. Ich wollte das so sehr glauben. Aber das Schmunzeln meiner Mutter machte mich unsicher. Und dann hat sie mich ab und zu gefragt, geht es dir gut? Du siehst ein wenig blass aus. Bist du deprimiert über etwas? Sind Eltern zu lebenslangen Sorgen machen verurteilt? Wird Sorge füreinander wie ein Fackel auf dem Weg der menschlichen Versagen und Ängsten von einer Generation zur anderen weitergereicht? Ist Sorge etwa füreinander eine Flucht oder vielleicht eine Tugend, die das Edelste in uns hervorbringt? Eins meiner Kinder ist vor kurzem mit mir ziemlich verärgert gewesen. Sie fragte mich, wo bist du denn gewesen? Ich habe bereits 3 Tage versucht, dich zu erreichen und niemand ist zu Hause. Ich habe mich Sorgen um dich gemacht. Und ich schmunzte leise vor mich hin, sagte aber gar nichts und wusste, der Fackel ist weitergereicht worden. Familie, wie viel ist zu viel, wie viel ist zu wenig? Möge Gott uns diese Weisheit geben, so in seinem Sinne zu leben. Amen. Amen.